Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schonungslos. Es werden hier vielleicht Begriffe fallen, die Sie kennen, aber so jetzt am Nachmittag noch nicht hören wollen. Geben Sie uns einfach ein Zeichen, wenn wir aufhören sollen. Kurz, Max König ist Sexkolumnist. Er ist also vom Fach. Und er ist nicht einfach irgendein Sexkolumnist. Er macht das tatsächlich für das Frauenmagazin Cosmopolitan. Sagt Ihnen vielleicht was. Dort beantwortet er einmal im Monat Fragen von Frauen zum Thema Sex. Und jetzt hat er ein Buch dazu gemacht. Und daraus werden wir tatsächlich was hören. Sprich, es werden Fragen vorgelesen und Antworten dazu gelesen. Und wir schauen einfach mal, wo wir landen.
Ja, hallo. Hallo Leipzig. Juhu. Das wollte ich. Dankeschön. Dankeschön. Sie denken sich wahrscheinlich, was ist das für ein Fatzke, der hier mit Sonnenbrille und einem Schnurrbart, der zu 50% nur echt aussieht, hier vorne sitzt. Es liegt daran, dass ich über Sex schreibe und Töchter habe. Und das ist so eine bisschen ungünstige Kombination, weil die kommen irgendwann in die Pubertät. Und wenn die rauskriegen, der Papa schreibt über Sex im Frauenmagazin, dann bin ich sowas von geliefert. Deshalb habe ich mit meiner Frau die Kompromisslösung gefunden, dass ich mir eine Brille aufsetze und einen Schnurrbart anklebe. Also falls sich der Bart im Laufe der Lesung löst, verpetzen Sie mich bitte nicht, weil man kann
nämlich... Es gibt neue, ich habe
eine reizende Bartassistentin dabei, die klebt mir dann einfach einen neuen dran. Genau, also, toll, ich bin jetzt Sexkolumnist neuerdings, das Pseudonym Max König, habe ich heute zum ersten Mal unterschrieben als Max König, als ich ins Hotel eingecheckt bin, unter meinem echten Namen hatten die gar kein Zimmer für mich. Tolle Stadt in Leipzig, ich bin angekommen, habe mir ein Sandwich bestellt, die haben gesagt, dauert eine halbe Stunde, habe ich mir gedacht, gehst du duschen, komme ich nackt aus der Dusche raus, klopft es an der Tür, ist ein Sandwich da. Also respektive ist eine Frau, der den Sandwich bringt. Und also habe ich dann die Tür aufgemacht, mit dem Handtuch um die Lenden geschwungen und es war ein bisschen peinliche Situation, ich muss mich dann auch in diese Rolle ein bisschen finden. Und sie stand da mit dem Sandwich in der Hand, ich stand da mit dem Handtuch um die Hüften und es war so ein kurzer, stiller Moment zwischen uns. Und dann meinte sie, ja, Herr König. Und ich so, ja, der Sexkolumnist. Und sie so, Und ich glaube, was Schmierigeres als ein Typen, der im Hotelzimmer halbnackt erwartet und sagt, er sei Sexkolumnist, gibt es eigentlich gar nicht, wenn man irgendwo arbeitet. Deshalb, das Niveau gilt es heute zu unterbieten. Meine Kollegin sagte gerade schon, ich darf manche Begriffe vielleicht nicht sagen, oder weil wir, glaube ich, 15 oder 16 Uhr haben oder kurz nach 16 Uhr. Das heißt, ich soll auf keinen Fall Vögeln sagen. Das heißt, wenn mir heute das Wort Vögeln rausrutscht, weisen Sie mich bitte darauf hin, ich versuche nicht Vögeln zu sagen.
Prima.
Läuft. Okay, hier sind Fragen drin. Sie können auch gerne, falls Sie irgendwie Lust verspüren, mir die Fragen, also so eigene Fragen zum Thema Sexualität haben, können Sie mir gerne stellen.
Sehr intimer Rahmen hier.
Sehr intimer Rahmen, genau.
Bleibt unter uns.
Sie können mir dann noch Ihre Handynummer geben und ich melde mich dann einfach später bei Ihnen, wenn ich, okay. Es geht schon los.
Geht schon los.
Es geht schon los, aber wir warten noch kurz.
Ich mach schon mal einen ab
hier. Okay, fangen wir mit der heikelsten Frage an. Wann ist eine Frau gut oder schlecht im Bett? Hier die zu erwartenden Antworten, sucht euch eine aus. Eine Frau ist gut im Bett, wenn sie wie Serena Williams beim Aufschlag stöhnt, das Licht lieber anlässt und sich überall waxt. Sie ist schlecht im Bett, wenn sie beim Sex unablässig redet, das Wort Blasen wörtlich nimmt oder unter die Decke pupst. So viel zum Klischee. Nun zur Wahrheit. Auch wenn wir Männer dezente Hinweise sonst erst verstehen, wenn ihr sie uns per Einschreiben schickt, ob eine Frau gut im Bett ist, spüren wir sofort. Die Antwort auf diese Frage kennt ausgerechnet der Alt-Playboy und Viagra-Junkie Hugh Hefner. In einer Verschnaufspause zwischen dem milliardensten Mal Sex und dem Mal danach hat er in einem Ratgeber geschrieben, beim Sex gehe es um einen Austausch auf Gefühlsebene. Und obwohl Häfner nun nicht unbedingt für seine Empfindsamkeit bekannt ist, hat er in diesem Fall recht. Wir fühlen einfach, ob wir im Bett zueinander passen oder auf der Motorhaube oder auf dem Küchentisch, der Waschmaschine oder der Buchmesse. Bitte verwechselt das nicht mit dem Topf und dem Deckel. Hier geht es nicht ums Heiraten. Guter Sex ist animalisch. Da ist es uns wurscht, ob ihr monatelang mit Bananen Fellatio geübt habt, frisch rasiert seid oder ungeschminkt. Denn auch wenn das jetzt wie ein Karlauer klingt, Sex geht tiefer. Wir wittern die Aussicht darauf, haben ihn immer im Hinterkopf und spüren sofort, wenn ihr die Richtige für uns seid. Dazu müsst ihr nicht mal super aussehen. Also, es schadet aber auch nichts, es ist auch okay, wenn ihr super aussieht. Ein, nennen wir ihn mal guter Freund von mir zum Beispiel, weiß genau, dass er mit der Frau aus dem Supermarkt wahnsinnig guten Sex haben würde. Und sie weiß das auch. Die beiden drucksen immer ein bisschen herum und reden über das Sortiment. Am Ende geht es aber doch nur darum, dass die Pflaumen reif und die Eier im Angebot sind. Ja, das war so ein literarisches, das war eine Metapher, nennt man das. Das war so ein literarisches Stilelement, was ich da benutzt habe. Hat nicht so funktioniert, ich merke schon. Nächste Frage. Merkt ihr es wirklich nicht, wenn wir euch einen Orgasmus vorspielen?
Soll ich vielleicht, dass es nochmal klarer wird, dass Frauen diese Frage stellen?
Ach ja, genau,
selber stimmt. Selber nochmal, also als Frau diese Frage vorlesen?
Das ist gut, mach du mal.
Sie haben die Frage gerade nicht gehört.
Das bekommt was Interaktiveres.
Ja, haben wir auch nicht geübt. Merkt ihr es wirklich nicht, wenn wir euch einen Orgasmus vorspielen?
Wie? Ihr spielt uns einen Orgasmus vor? Also, das kommt jetzt etwas überraschend. Entschuldigung. All das laute Gestöhne, dann das erleichterte Zurücklehnen und schließlich das "Du warst so gut". All das ist gelogen? An wen sollen wir denn jetzt noch glauben? An den Weihnachtsmann? Oder gibt es den am Ende auch nicht? Wir kaufen euch nämlich alles ab. Dass es nicht auf die Größe ankommt, dass es für euch nicht zählt, ob wir Geld haben, dass ihr unsere Mütter echt mögt und die neue Designer-Handtasche gar nicht wirklich haben müsst. Ihr Frauen seid doch total rational. Und deshalb auch in Sachen Orgasmus immer ehrlich zu uns. Daran glauben wir so fest, dass wir es gar nicht merken, wenn ihr uns etwas vorspielt. Ganz in echt jetzt. Aber meine Gegenfrage. Merkt ihr es eigentlich, wenn wir euch einen Orgasmus vorspielen? Wenn wir einen dieser Tage erwischt haben, an dem wir können und können und können und können und können und das macht man 2 Stunden weiter. Wie und ihr euch nach den 2 Stunden fühlt wie Bud Spencers Filmpferd am letzten Drehtag. Wenn wir diesen Punkt erreicht haben, halten wir im größten Gerammel kurz überrascht inne, zucken 3-mal vor und zurück, sehen euch in die Augen und rollen erleichtert zur Seite. Jetzt traue ich mich gar nicht, dahin zu schauen. Das leere Kondom, du hast die Frage ja gestellt. Das leere Kondom lassen wir verschwinden, schnell wischen wir mit Taschentüchern herum und entsorgen sie gleich, damit ihr fehlende Körperflüssigkeiten nicht bemerkt. Dann kuscheln wir uns an euch und ihr schlaft zufrieden ein, weil wir endlich doch gekommen sind und ihr euch nicht fragen müsst, ob mit euch etwas nicht stimmt. Wie? Ist euch noch nicht passiert oder habt ihr es bloß nicht gemerkt?
Vielleicht gefällt das ja auch Frauen oder sind ganz dankbar, wenn es dann
ja, das
schneller zu Ende geht.
Die zwei, die auch gerade gegangen sind, auf jeden Fall. genau. Machen wir das nochmal so? Mhm. Du suchst eine aus und ich lese sie. Die, wo die schlimmen Wörter drin vorkommen, da steht
ganz
FSK
ehrlich,
drauf.
Oder, also förderst du mich jetzt gut heraus? Was kurz ist.
Ja.
Du hast eine kurze Antwort darauf gegeben. Okay. Können wir euch im Bett so nervös machen, dass ihr keinen hochkriegt?
Okay, die nächsten Fragen suche ich dann wieder selber aus. Nein.
Lies vor, los. unangenehm?
Nö, ist super.
Brauchst du einen neuen Bart?
Nein. Sie machen mich nervös. Wie war die Frage? Nein. Bestimmt. Allerdings müsst ihr dann für ein Ambiente sorgen, in dem sich unser Penis unwohl fühlt. Sprecht von den nicht enden wollenden Nächten mit eurem afroamerikanischen Ex-Freund, der die Latte wirklich hochgelegt hat. Oder macht eine Runde Schattenboxen, bevor ihr ins Bett steigt. Ihr könntet euch auch einfach euren Herrenslip drunter ziehen und vorne ein paar Tennissocken reinstecken. Aber so etwas kann auch traumatisieren und am Ende kriegen wir dann plötzlich nie wieder einen hoch. Und das überhaupt, was ist das überhaupt für eine Frage? Wollt ihr uns einschüchtern oder jetzt kommt dieses Wort, was ich nicht lesen darf. Was ist das überhaupt für eine Frage? Wollt ihr uns einschüchtern oder vögeln? Oder beides? Ein Kompromissvorschlag. Wir machen erst Liebe und danach kriegen wir keinen mehr hoch.
Prima. Danke für deine Ehrlichkeit.
Das habe nicht ich geschrieben, das ist von Max König.
Oh, mal gucken, ob das geht. Ich glaube, da stecken viele Worte drin, die wir nicht sagen dürfen. Warum möchtet ihr mit uns Pornos schauen?
Die habe ich gar nicht als Frage, die ich gerne vorlesen würde, angekreuzt.
Ach so.
Aber danke. Dass
möchten Sie eine Antwort darauf? Auf diese Frage?
Nein. Alle mal melden, die keine Antwort möchten? Nein, alle mal melden, die... Ah, verdammt. Warum möchtet ihr... Hast du ja schon gefragt. Keine Ahnung. Weil wir alles mit euch teilen möchten. Unser Haus ist euer Haus, unser Herz ist euer Herz und unsere Pornos sind eure Pornos. Pärchen werden sich doch im Laufe der Jahre immer ähnlicher, was man erst an gleichfarbenen Gore-Tex-Jacken und später an gleichförmigen Körpern sieht. Ihr möchtet doch immer, dass wir uns öffnen. Deshalb wollen wir einfach etwas sehr Intimes mit euch teilen. Unsere Pornos. Und wenn wir dann gemeinsam anschauen, wie es andere es in Positionen treiben, von denen wir bisher nur geträumt haben, teilen wir euch indirekt unsere Träume mit. So schmierig das jetzt auch klingt, ein bisschen Wahrheit steckt dahinter. Aber nur ein bisschen. Gemeinsam Pornos zu schauen ist exhibitionistisch, also wir zeigen euch, was uns erregt, und voyeuristisch, also ist klar, oder? Dazu schaffen wir eine Art Gruppensex-Szenario mit Leuten, die zwar vögeln, aber nicht wirklich anwesend sind. Wir teilen also eine schmutzige Fantasie mit einem wahrscheinlich sexuell recht attraktiven virtuellen Paar mit völlig unrealistischen Geschlechtsmaßnahmen auf männlicher Seite, dass wir jederzeit beliebig manipulieren, vorspulen oder abschalten können. Und ein bisschen, aber echt nur ein bisschen, hoffen wir vielleicht, dass wir mit euch genau das machen können, was wir auf dem Bildschirm sehen. Wäre doch nett und würde unsere Beziehung bestimmt total voranbringen. So, die nächste Frage suche ich mal aus.
Brauchst du einen neuen Bart?
Ja, ich glaube, ich brauche einen neuen Bart. Kurz wegschauen, bitte.
Keine Fotos in dem Moment, bitte.
Ganz wichtig. Ist so ein bisschen wie Batman, nur viel weniger sexy, ne? Also, nee, Superman war das, der sich... Oder Spider-Man. Okay, die nächste Frage... Oha. Warum?
Unbedingt die Frage.
Die hier? Mhm. Warum schickt ihr uns Penisbilder auf Datingportalen? Weil wir unser Gesicht nicht so hübsch finden. Beim Penis können wir nicht viel falsch machen, denken wir. Der ist eh nicht so schön, aber eben notwendig. Vielleicht haben wir ihn auch gemessen, Vergleichswerte gegoogelt und dabei ganz gut abgeschnitten. Und da wir beim Dating gleich gern mit irgendetwas beeindrucken möchten, schicken wir halt ein Pimmelfoto. Viele von uns wissen halt nicht, dass Sex bei euch Frauen Kopfsache ist. Sonst würden wir ja ein MRT von unserem Gehirn schicken. Stattdessen denken wir, Sex gleich Pimmel. Also fotografieren wir das Ding und schicken euch die Bilder. Das Gute an Dating-Seiten ist ja, dass ihr nicht antworten müsst, wenn ihr euch mit keinem der Penisse treffen wollt. Ihr könnt ganz entspannt warten, bis ihr ein MRT von einem freundlichen Männerkopf bekommt. Der weiß dann entweder, dass Sex vor allem im Kopf stattfindet, oder aber er hat einen sehr kurzen Penis. So.
Ich glaube, in Zeiten von Tinder und Co. ist das einfach eine ganz zeitaktuelle Frage.
Ja, ich habe die überhaupt nicht verstanden, die Frau. Ich habe noch nie ein Penisbild bekommen.
Du meinst andersrum? Das weibliche Geschlechtsorgan?
Nee, ich verschicke ständig.
Ob es das gibt? Ja, ob Frauen?
Ich weiß das nicht. Nee, also ich hab nie eins bekommen, aber also ich verschicke ständig Penisbilder.
Du bist ja auch verheiratet.
Ist bei mir in der Signatur, habe ich
das
so ein kleines Bild eingeklinkt.
Wäre schlimm, wenn du sowas bekommst.
Ja. Viele Grüße, Max König. An Bayern ein paar neue Fotos.
Nein. Wer weiß, was nach der Buchmesse passiert.
Ja, genau, meine Scheidung wahrscheinlich. So, hoffentlich nicht. Erzählt ihr euren Kumpels, worauf ihr im Bett stehen? Nein, natürlich nicht. Wir würden nie unseren Kumpels erzählen, worauf ihr im Bett steht. Vor allem nicht, wenn ihr der wahr gewordene Traum aller heimlichen Fantasien seid. Oder wenn wir merken, dass ihr all diese Spielchen mögt, die wir uns kaum selbst eingestehen. Wie würden wir vor unseren Freunden dastehen? Wir Männer sind ja generell keine Angeber. Das weiß jeder, der mal einen Wer lacht denn da? Das weiß jeder, der mal einen Angler gefragt hat, wie groß der letzte Fisch war, oder ein Bodybuilder, wie viel er auf der Hantelbank stemmt. Nicht, dass wir euch jetzt mit einer Art Beute oder Fitnessgerät gleichsetzen wollen. Nein, so etwas würden wir nie machen. Okay, vielleicht kann es passieren, dass wir mal in einer Runde frustrierter Mitdreißiger geraten, die davon erzählen, dass sie schon monatelang keinen Sex mehr hatten. Kommt häufiger vor, denn es gibt offenbar mehr Männer, die wenig Sex haben, als solche, die jammern, weil sie zu viel vögeln. Außerdem wisst ihr doch, dass wir gern jammern. Und wenn einer von den sexuell Ausgelasteten in so eine Runde frustrierter Typen gerät, dann kann es sein, dass er einfach schweigt und zuhört. Bis sich nach und nach ein undiplomatisches Grinsen auf seinem Gesicht ausbreitet, das Bände spricht. Bei mir zu Hause geht es richtig rund. Wenn wir allerdings das Glück haben, dass unsere Frau, also ihr, uns gezeigt hat, worauf sie steht, dann würden wir einen Teufel tun und unseren Kumpels Details erzählen. Denn das könnte ja sie in eine dumme Situation bringen, ob beabsichtigt oder nicht. Stellt euch nur vor, auf einer Feier sitzen alle entspannt beim Grillen, haben vielleicht schon ein bisschen was getrunken und plötzlich fragt euch ein Kumpel, du nimmst 2 Würstchen, oder? Keiner verstanden. Soll ich nochmal? Ich lese das jetzt so lange, bis einer lacht. Danke. Daraufhin prustet ein anderer in seine Bierflasche, während der erste noch beteuert, er habe überhaupt keine Hintergedanken gehabt. Ihr werdet rot und wir haben die nächsten 200 Jahre keinen Sex und können froh sein, wenn wir irgendwann wieder ins Schlafzimmer zurück dürfen. Daher, nein, wir erzählen nicht, worauf ihr steht, aber nicht nur unter Paaren gibt es nonverbale Kommunikation, auch unter Männern. Ein Augenzwinkern hier, ein Schweigen dort genügt, damit die Kumpels mitkriegen, dass ihr eine Granate im Bett seid. Und mehr müssen sie gar nicht wissen. Willst du nochmal? Trägt jemand eine Uhr von Ihnen? Hier vorne? Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen, nur ob jemand von Ihnen eine Uhr hat. Das ist so eine statistische Erhebung, die ich immer mache. Das ist einfach so. Das ist gut. Noch Fragen bisher aus Ihrer Seite zu privaten Themen?
Okay, ich habe was. Wechselt ihr nach One-Night-Stands die Laken?
Klar, wir wechseln immer die Laken. Nichts anderes, die meisten Männer. Nein. Betten beziehen zählt nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen des frisch gevögelten Mannes. Wir wechseln ohnehin nie die Laken. Warum sollten wir nach einem One-Night-Stand damit anfangen? Dann könnten wir auch abwaschen, staubsaugen oder mal die Fenster putzen. Klar, wenn der One-Night-Stand ausgeartet ist und wir Champagner, Konfetti oder andere Menschen in den Laken finden, dann beziehen wir das Bett natürlich. Was soll denn sonst der nächste One-Night-Stand von uns denken? Ansonsten ist so ein "Ich räume jetzt mein Bett und damit mein Leben auf" Aktionismus nicht so unsere Sache. Nach einem One-Night-Stand laufen wir gern den halben Tag oben ohne in der Wohnung herum, auch wenn wir das sonst nicht machen. Wir frühstücken 3 bis 12 Eier mit Speck, trinken dazu 2 bis 12 Tassen schwarzen Kaffee und fangen vielleicht wieder an zu rauchen. Bis zu 24 Stunden nach dem Akt bekommen wir auch dieses selbstzufriedene Gefälligkeit nicht aus dem Gesicht. In so einem Zustand beziehen wir doch auf keinen Fall das Bett, den Ort unseres Triumphes. Im Gegenteil, wenn es schön mit euch war, wir danach vielleicht sogar Arm in Arm eingeschlafen sind, möchten wir etwas von euch behalten. Und wenn es nur euer Geruch ist. Al Pacino brachte es in Der Duft der Frauen auf den Punkt. Hast du jemals deine Nase in ein Meer von Locken getaucht? Das ist, als würdest du ewig darin schlafen wollen.
Sehr versöhnlich.
Noch eins?
Was haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir noch?
6 Minuten, okay.
Da geht noch was, oder?
Okay, dann mache ich eine ganz kurze. Warte. La, 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 la.
Wer mehr von Max König jetzt noch mal so zwischendurch erfahren möchte, heute Abend im Chocolate Club, Barfußgästchen, gibt es die Ladies Night, es gibt Prosecco, Champagner und Max mit seinem Buch. Ich glaube, es wird ein amüsanter Abend. Und dann fallen noch mal ganz andere Geschichten her. Werden noch mal ganz andere Geschichten rausgeholt.
Okay. Wie lange haltet ihr es eigentlich aus, keinen Sex zu haben? Nicht lange. Wir werden dann furchtbar wortkarg.
Vielen Dank, Max König.
Dankeschön.
Das Buch ist draußen zu kaufen. Perfekt zum Verschenken, zum Vorlesen, zum Selbstreinlesen. Und wie gesagt, Angebot steht. Wenn Sie wirklich ganz persönliche Fragen haben, können Sie sehr diskret an mich rantreten. Ich mache Termine mit Max aus. Danke.
Dankeschön. Viel Spaß auf der Messe.
funktioniert. Oh.
Ja, guten Tag, herzlich willkommen. Ich finde, zu einem besonders spannenden Sachbuch, und ich finde es so toll, wenn man Bücher liest oder Bücher zugeschickt bekommt, dass man immer wieder Themen findet, von denen man keine Ahnung hat. Als ich hörte, Susanne Schädlich wäre hier mit einem Sachbuch, da habe ich nur automatisch gedacht, bitte nicht ein weiterer Ratgeber, wie ich Blumenkohl anbaue. Nein, es ist genau das Gegenteil. Es ist ein faszinierendes, historisch-politisches Buch, was Susanne Schädlich herausgebracht hat. Ein Thema, von dem ich gar nichts wusste, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob Sie
ich hatte auch
nicht.
Keine Ahnung.
Eine Ahnung. Nein. Briefe ohne Unterschrift. Und das ist ein Kapitel deutscher Geschichte. Ich glaube, die wenigsten werden es kennen. Und die Frage ist, wie sind Sie darauf gekommen oder wie haben Sie diese Briefe ohne Unterschrift entdeckt?
Na, eigentlich war das ein Zufall. Ich habe eigentlich etwas ganz anderes schreiben und recherchieren wollen und war in der Stasi-Unterlagenbehörde, habe Akten durchgesehen und stieß plötzlich in einer Akte auf die drei Wörter Briefe ohne Unterschrift. Das ging, ich hatte schon eine Akte über BBC-Journalisten in der Hand und dachte ich, was ist das, Briefe ohne Unterschrift? Das klingt wie ein Buchtitel. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, natürlich erstmal im Internet nichts zu finden. Ich hatte einige Namen in den Akten gefunden, einen habe ich verfolgt und dann hat sich praktisch eins das andere ergeben. Es war die Suche der Nadel im Heuhaufen und je mehr ich recherchierte, desto mehr fand ich natürlich auch. Und weil man natürlich erstmal ins Internet geht und auch Google beansprucht, habe ich dann zufällig irgendwann mal Letters Without Signature eingegeben und stieß auf ein Essay eines britischen Historikers, der wiederum ganz knapp über eben Letters Without Signature geschrieben hatte und siehe da auch Fußnoten in seinem Essay hatte mit der Signaturnummer eines Archivs. Und da habe ich dann tatsächlich Briefe gefunden, der Bürger aus der DDR, die anonym an den BBC geschrieben hatten, von 1949 bis 75, bin nach Reading gefahren und habe tatsächlich aus 25 Jahren, ich glaube, weiß nicht wie viel, 1000 Briefe gewälzt, alle handschriftlich in der Hand gehabt.
Das ist ein Wahnsinnsthema und Sie haben auch Ihrem Buch einen großen Spruch von Eugene O'Neill, dem amerikanisch-irischen Dramatiker, vorangestellt, der auch an deutschen Bühnen immer gern gespielt wird. Die Vergangenheit ist die Gegenwart, nicht wahr? Wir versuchen uns da herauszulügen, aber das Leben lässt uns nicht. Und wir haben vorhin schon gesagt, eigentlich was hier passiert, dass Menschen einen Radiosender nehmen können, um mal über ihre Probleme zu sprechen, indem sie das in Briefform tun, hat natürlich auch etwas zu tun mit unserer Zeit, denn die Medien sind ja für viele Länder, wo es auch nicht schön aussieht, auch eine Möglichkeit, inzwischen ist es natürlich Twitter oder was auch immer, das benutzt ja sogar ein gewisser Präsident, aber das natürlich normale Menschen benutzen, um sich mal Gehör zu verschaffen. Hat sie diese Parallele gleich angesprungen bei ihrer Recherche?
Nee, direkt hat die mich nicht angesprungen. Ich war natürlich erstmal beschäftigt damit, überhaupt zu sortieren. Ich wusste ja auch gar nicht, was mich erwartet da in Reading, ja. Und dann habe ich mich erstmal auf bestimmte Jahre festgelegt, nämlich die Schlagjahre 61, 56, also Mauerbau, 68, Prager, Frühling und so weiter. Und erst so im Laufe der Zeit ist mir aufgegangen, während ich die Briefe las und worüber diese Menschen dort schrieben, das sind ja einerseits Briefe, die sehr persönlich sind, andererseits sehr politische Briefe. Es sind Briefe von Kindern, von Studenten, von Akademikern, von Alten, von Arbeitern, also die ganze Gesellschaft der DDR, mehr oder weniger, ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und erst da, weil sie eben aus der Diktatur herausschrieben und ein Forum und ein Ventil suchten, kam mir dann auch diese Eingebung, das ist ja eigentlich übertragbar auf heute.
Es ist erstaunlich, dass die BBC, der große britische Radiosender in Deutschland, übrigens Vorbild gewesen für alles, was später hier in Deutschland nach dem Krieg aufgebaut worden ist, auf die Idee gekommen ist, solche Briefe einzufordern und dass Menschen dann tatsächlich darauf reagiert haben. Wer steckt denn dahinter? Wer hat sozusagen die Initialzündung gegeben, dass diese vielen Briefe an die BBC geschrieben wurden über die 25 Jahre hinweg?
Na, die Initialzündung war, Namen kann ich da nicht zuordnen. Der die Sendung gemacht hat über fast 20 Jahre, das war ein Journalist, der hieß Austin Harrison. Das Ganze ging schon 1949.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.